Liebe Anwesenden, liebe Kinder, Jugend, liebe Besucher, ich finde das so interessant, wie Gott es führt durch seinen Geist, denn heute haben wir so einiges schon zu dem Thema gehört, worauf ich gerade sprechen oder worüber ich gerade sprechen möchte. Es ging um Gnade. Es ging darum in der Einleitung, dass wir nur in Jesus Christus wirklich sicher sind vor dem Zorn Gottes. Und ein Stück weit über diesen Gedanken oder zu diesem Thema möchte ich gerne auch sprechen. Ich habe da so ein paar Bilder mitgebracht. Ich hoffe, dass das jetzt gleich funktioniert. Ja. Begnadigung soll das Thema heißen, aber Begnadigung hat immer eine Auflage. Eine oder vielleicht auch ein paar mehr. Begnadigung hat Auflagen. Im Januar dieses Jahres schrieb die Westdeutsche Allgemeine Zeitung einen folgenden Bericht oder so einen Artikel und den möchte ich gerne einmal kurz vorlesen, denn ich fand das interessant. 2004 tötete die Ex-Kinderprostituierte Cynthia Brown ihren Freier. 51 Jahre sollte sie im Gefängnis bleiben. Jetzt kommt es anders. Der 7. August wird wie Cynthia Brown wie ein zweiter Geburtstag sein. Auf den Tag genau vor 15 Jahren jagte die ehemalige Kinderprostituierte dem 43-jährigen Immobilienmakler John Allen, einem Freier in Nashville, eine Kugel in den Kopf. Dafür wurde die damals 16-jährige Afroamerikanerin von einem Gericht im Bundesstaat Tennessee zu einer Haftstrafe verurteilt, die ihre Freilassung frühestens nach 51 Jahren möglich gemacht hätte, sprich 2055. Der scheidende Gouverneur des Bundesstaates, der Republikaner Bill Haslam, hat der jungen Frau jetzt mit einer spektakulären Begnadigung eine neue Lebensperspektive eröffnet. Mit 31 statt 67 kann Brown das Gefängnis im Sommer verlassen. Haslam begründete seine Entscheidung mit der nachhaltigen Wandlung der Frau, die sich im Strafvollzug tadellos präsentiert habe, und einem Juryurteil, das seinerzeit zu harsch ausgefallen sei. Brown holte hinter Gittern die Highschool nach, liegt in den letzten Zügen ihres College-Abschlusses und hat bereits Arbeitsangebote. Als die Anwälte ihr die Botschaft überbrachten, führte sie einen Freudentanz auf und bedankte sich unter Tränen bei ihren Unterstützern. Ich werde alles machen, was ich kann, um euer Vertrauen in mich zu rechtfertigen. Die Wendung im Leben von Cindy Brown geht auf eine Verquickung günstiger Umstände zurück. Zum einen hat die Hashtag MeToo-Debatte um Missbrauch und sexuelle Nötigung gefördert, dass die Ausgangsposition der jungen Frau in einem neuen Licht betrachtet wurde, sagen die damalige Prozessbeobachter. Brown wurde als Kind einer Alkoholikerin geboren. Ihre Kindheit war von Missbrauch und Drogen geprägt. Im Alter von 2 Jahren wurde sie zur Adoption freigegeben. Bei den Ersatzeltern trat sie als Teenager die Flucht an, kam mit einem 8 Jahre älteren Zuhälter in Kontakt, der sie vergewaltigte und auf den Strich schickte. Das war so das Schicksal einer Frau oder ist das Schicksal und diese Frau wird irgendwann jetzt im Sommer freikommen. Eine Begnadigung, aber diese Begnadigung, die hatte so ein paar Auflagen an sich. Sie muss sich 10 Jahre lang strengen Bewährungsregeln unterwerfen, psychologische Beratungen wahrnehmen, eine feste Beschäftigung eingehen und einige Dutzend Stunden Sozialdienst mit gefährdeten Jugendlichen verrichten. Diese Auflagen aber im Vergleich zu dem, was dieser Frau als Urteil am Anfang gesprochen wurde, war so gering, dass sie das so gerne angenommen hat und sich wirklich darüber riesig freut. Ich denke, das ist nachvollziehbar, wenn wir so diese Geschichte hören. Da ist jemand, der ganz schlimme Dinge gemacht hat, die eigentlich nicht zu rechtfertigen sind. Sie hat jemanden getötet, sie hat davor Dinge getan, die waren nicht gut. Ob jetzt gezwungen oder ungezwungen, sei dahingestellt. Sie wurde aber begnadigt von einer Instanz, die wirklich die Autorität dafür hatte, dazu hatte, diese Frau frei zu sprechen. Und diese Freude, die kann man sich wahrscheinlich so nicht vorstellen, wenn wir jetzt so in diesem Raum sitzen und vielleicht so in ähnlichen Situationen noch nie gewesen sind. Eine Begebenheit, die wir auf den Seiten der Heiligen Schrift finden, erzählt uns auch von einem Gericht. Die werden wir im Johannesevangelium lesen, im 8. Kapitel von Anfang. Es geht darum, dass Jesus nach einem Aufenthalt auf einem Fest, auf dem Laubhüttenfest in Galiläa unterwegs war, und irgendwann kommt er wieder nach Jerusalem. Früh, also er war, verbringt die Nacht im Ölberg oder auf dem Ölberg, und früh am Morgen geht er in den Tempel. Er kommt in den Tempel, setzt sich dann in den Tempel hin und lehrt die Leute, unterrichtet oder predigt zu den Menschen. Dieser Predigt wird unterbrochen von einer Gruppe von Leuten. Da sind ein paar Schriftgelehrten, Gesetzeslehrer, sehr geehrte Leute in der Zeit, auch sehr Leute, die Bescheid wussten über viele Dinge und die sehr geschätzt wurden. Die kommen in den Tempel und bringen eine junge Frau mit und stellen diese junge Frau vor Jesus und sagen Folgendes: Diese junge Frau, die ist im Ehebruch ertappt worden. Sie ist auf frischer Tat, haben wir sie festgenommen. Sie hat wirklich was ganz, ganz Schlimmes getan. Und nachdem, wie wir das Gesetz kennen, sagen die Schriftgelehrten, müsste da jetzt was passieren. Die sagen, also Mose hat gesagt, dass wir solche Frauen, die im Ehebruch festgenommen wurde, die sollten wir töten. Was sagst du? Diese Frau wird also hier in diesem Moment vor ein geistliches Gericht gestellt, denn das war zu der Zeit so üblich, dass diese Dinge, die wurden von den geistlichen Vorstehern der Gesellschaft gerichtet. Da wird also ein Gericht abgehalten in diesem Moment. Eine Seite sind die Ankläger, das sind die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die haben diese Frau im Ehebruch festgenommen, die kommen zu Jesus und die wollen jetzt das Urteil von Jesus hören. Er hat gerade gepredigt, hat gelehrt, nun stellen sie ihm die Fragen: Was sagst du, Meister? Ich habe mal nachgeschaut, was denn Mose dazu gesagt hat, zu seiner Situation. Und im 5. Mose 22, da lesen wir Folgendes: Wenn jemand gefunden wird, der bei einem Weibe schläft, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben, der Mann und das Weib, bei dem er geschlafen hat. Und sollst das Böse von Israel tun, das sagt Gott Mose. Nun, das wussten ja die Schriftgelehrten ganz sicher, was Mose geschrieben hat und wie er das geschrieben hat. Und in dieser Situation, da fehlte etwas. Sie haben jetzt nur die Frau dahin gebracht, den Mann, den gab es da nicht, der eigentlich da jetzt auch hingehörte. Naja, das ist die Situation. Was wird Jesus jetzt sagen? Die haben ihm, Jesus, als Meister, als Meister benannt, das heißt als Lehrer, benannt vor den Menschen, denn da waren viele Leute, die zugehört haben. Was sagst du jetzt? Was sollen wir tun? Und Jesus hat jetzt praktisch die Rolle des Richters, aber auch des Verteidigers eingenommen, so verstehe ich das. Und als Verteidiger schweigt er nur. Wenn wir jetzt in ein Gericht wären und uns etwas Schlimmes vorgeworfen würde und unser Anwalt würde nur sich niederknien oder einfach sich mal beugen und auf den Boden irgendetwas schreiben und schweigen. Das ist sehr spannend. Es wird wirklich spannend. Ich stelle mir das so vor, dass da die Spannung, die wuchs, es wurde ungemütlich. Was kommt jetzt? Und in einem Moment sagt Jesus einen einzigen Satz. In Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 7 lesen wir die zweite Hälfte. Er sagt: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Nur ich dachte, die Schriftgelehrten, die hatten so viel Anstand und so viel Gewissen doch, dass sie verstanden, dass hier noch jemand hingehört, denn diese Frau hatte nicht alleine gesündigt. Das haben sie nicht gemacht, obwohl sie die Leute auf frischer Tat ertappt haben. So, das ist nur ein Punkt, aber vielleicht gab es da im Leben noch andere Dinge, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall steht dann geschrieben, dass die Leute, die sie verklagt haben und die sie dahin zu Jesus gebracht haben, einer nach dem anderen sind sie weggegangen. Und was macht Jesus? Nichts. Er beugt sich wieder nieder und schreibt weiter auf der Erde. Den einen Satz gesagt, das war die ganze Verteidigung. Aber das war so viel, dass es genug war. Und dann kommt die Situation dahin, dass sie, diese Frau und Jesus, da alleine bleiben mit den Leuten, die vielleicht die Predigt zugehört haben im Tempel. Aber alle Leute, die sie jetzt verklagt oder irgendwie dahin gebracht haben, waren alle weg. Und dann fragt Jesus, er stellt dieser Frau eine Frage und das möchte ich auch lesen. Das ist Vers 10 im gleichen Kapitel. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt oder verurteilt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Das war das Urteil. Ich verdamme dich nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Es gab kein Urteil, dass diese Frau jetzt ja, so richten würde, dass sie jetzt sterben müsste. Da fand eine Begnadigung durch Jesus statt. Diese Frau wurde freigesprochen in diesem Moment, obwohl sie was Schlimmes getan hat. Sie wurde freigesprochen. Ich verdamme dich auch nicht, sagt Jesus. Gehe hin. Und da kommt die Auflage, die Jesus dieser Frau auflegt. Das ist das Einzige, was die Frau in Zukunft wirklich, was sie befolgen soll. Er sagt, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist das, was nach der Begnadigung hier von Jesus nochmal ausgesprochen wurde oder dieser Frau gesagt wurde. Jesus hat die Autorität zu begnadigen und er begnadigt. Er gibt dieser Frau, vergibt dieser Frau, gibt ihr quasi einen Schuldnachlass oder befreit sie komplett von ihrer Schuld. Sie darf gehen, aber sie soll nicht mehr sündigen. Im Jahre 1982 gab es im Bundesstaat Louisiana, ich möchte den Abschnitt auch kurz vorlesen, in USA einen Prozess, der die ganze Nation erschütterte. Ein Mann war wegen der Ermordung einer ganzen Familie zum Tode verurteilt. Seine Rechtsanwälte aber versuchten unablässig eine Begnadigung beim Gouverneur zu erwirken, doch der reagierte nicht. Dann endlich, eine halbe Stunde vor der beabsichtigten Hinrichtung, schickte der Gouverneur einen Brief, der eine volle Begnadigung enthielt. Voller Freude liefen die Anwälte ins Gefängnis, doch mussten sie erleben, dass ihr Mandant dieses Angebot ablehnte. Eine halbe Stunde später war er tot. Das hat eine hitzige Debatte über die Frage eröffnet, ob der Mann begnadigt war, weil der Gouverneur diese ausgesprochen hatte, oder ob er erst begnadigt war, als er die Begnadigung annahm. Im höchsten Gericht des Staates wurde das Thema behandelt und man kam schließlich überein, dass die Begnadigung zwar erfolgt war, dass sie aber nur wirksam werden konnte, wenn der Straftäter sie annahm. Der Straftäter hatte aber abgelehnt. Er hat die Begnadigung nicht angenommen. Ihr Lieben, ich möchte auf die Anwendung kommen. Die Menschen und auch wir mit euch alle zusammen saßen und sitzen in der Todeszelle. So ähnlich. Im Gericht Gottes vor Gott saßen wir mal in der Todeszelle. Und wir hatten aufgrund dessen, dass die Ursünde uns von Gott getrennt hat, dass der Unglaube bei den Menschen sich so breit gemacht hat, dass wir an Gott nicht geglaubt haben, aus diesem Grund hatten wir keine Gnade mehr verdient. Wir waren zum Tode verurteilt vor Gott. Wir hatten keine Chance. Und in dem Moment kam Gott mit diesem Brief, der uns eigentlich befreit hat, in Jesus Christus. Gott hat das gesehen, die Situation, unsere Situation, die Situation der Menschen, dass wir keine Möglichkeit hatten, uns irgendwie gerettet zu werden. Und er gibt seinen Sohn als Schuldbrief oder als Opfer dafür, und er bezahlt praktisch unseren Tod mit dem Leben von Jesus Christus. Aber er spricht oder gibt den Menschen damit die Möglichkeit, frei zu werden. Er begnadigt uns Menschen in Jesus Christus. Wir lesen Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das, was wir heute in der Einleitung von Peter gehört haben. In Jesus Christus wurden wir wirklich sicher, oder da sind wir vom Zorn Gottes befreit worden. Die Frage an die Menschheit ist heute: Nehmen die Menschen die Begnadigung an oder wird die Begnadigung abgelehnt von den Menschen? Verstehen wir das Ausmaß unserer Situation als Menschen, dass wenn wir die Gnade in Jesus Christus oder das Geschenk Gottes in Jesus Christus, wenn wir das nicht annehmen in unserem Leben, sind wir verloren. Wir gehen einfach verloren. Das ist die Frage. Nehmen die Menschen die Gnade Gottes an oder lehnen sie die ab? Die Auflage, die damit zusammenhängt, mit dem Geschenk Gottes, das, was Gott den Menschen auflegt, lesen wir auch im gleichen Vers, den ich gerade zitiert habe, in Johannes 3, Vers 16. Da steht: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle nicht verloren werden. Da ist noch so ein paar Worte sind da noch dazwischen. Auf dass alle, die an ihn glauben. Das ist die Auflage, an Gott zu glauben. Das ist das, was uns wirklich, das ist die Annahme dieses Geschenkes von Gott. Das ist die Auflage, die Gott den Menschen auflegt. Glaubt an mich. Und er sagt, wie er der Sünderin oder dieser Frau, die da im Ehebruch ertappt wurde, sagt er: Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Nimm das Geschenk in Glauben an, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und das ist wichtig. In Hebräer 10, Vers 26 lesen wir: Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? In der Ablehnung schmähen die Menschen den Geist der Gnade. Wir kennen ja noch bestimmt ist einer der ehemaligen Präsidenten von Amerika, den Bill Clinton. Der Bill Clinton hatte einen Bruder, der hieß oder heißt Roger. Der Halbbruder von Bill Clinton wurde wegen Drogenbesitzes verurteilt und verbrachte ein Jahr im Gefängnis. Bill Clinton hat ihn am letzten Tag im Amt begnadigt. Doch kurze Zeit später wurde er wieder festgenommen, weil er unter Drogen am Steuer saß. Da wurde jemand begnadigt, er hatte aber die Auflagen nicht mehr erfüllt. Ich weiß nicht weshalb, warum. Aber er hat diese Begnadigung nicht wirklich angenommen. Ihr Lieben, wir sind begnadigt mit euch. Die Menschen, die auch unter uns vielleicht da sind, welche die Begnadigung im Glauben noch nicht angenommen haben, die müssen sterben. Das steht klar. Aber vielmehr möchte ich an die heute sprechen, die die Begnadigung, wirklich das Geschenk im Glauben angenommen haben, die Christus in ihr Herz aufgenommen haben. Es gibt nicht viele Dinge, die wir erfüllen müssen. Und es ist auch keine Werksgerechtigkeit, über die ich jetzt spreche. Das ist eine natürliche Folge von dem, was wir gerne machen möchten als Erkaufte im Vergleich zum ewigen Tod, der eigentlich auf uns gewartet hat. Glauben, wie die Schrift lehrt, und sündige hinfort nicht mehr. Das sind zwei Themen, über die man wirklich noch Predigten sprechen könnte. Und ich will darauf auch heute nicht mehr oder tiefer eingehen. Aber diese zwei Gedanken, lasst uns die mitnehmen, jetzt auch wenn wir zum Abendmahl gehen werden. In Betracht dessen, was Gott in seinem Sohn für uns getan hat und die Begnadigung vom ewigen Tod, die er uns geschenkt hat, lasst uns diese Gedanken mitnehmen. Glaubt fest an Gott, so wie die Schrift sagt. Liest in der Schrift, untersucht es, was Gott über den Glauben an Jesus Christus, an Gott sagt. Und lasst uns so glauben, wie die Schrift lehrt. Und das Zweite, sündige hinfort nicht mehr. Lasst uns das wirklich alles dranlegen, um nicht zu sündigen. Ich glaube, wenn Leute, die mit bestimmten, auch unter Christen, die ein Laster mit sich tragen, die können das vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, wie schwer es manchmal ist, nicht zu sündigen. Da ist etwas, was man vielleicht im Geheimen macht, etwas, was einen sehr belastet, aber man kann es nicht lassen. Es verlangt wirklich körperliche Anstrengung und Kraft, nicht zu sündigen. Man sündigt Gott gegenüber, man sündigt Menschen gegenüber, dem Heiligen Geist gegenüber. Man kann gegen den eigenen Körper als den Tempel des Heiligen Geistes sündigen. Man kann in Worten, in Taten oder auch in Gedanken sündigen. Lasst uns fern davon bleiben und wirklich darauf achten, dass wir ein geheiligtes Leben in Christus leben. In diesem Sinne möchte ich abschließen und würde gerne noch mit uns zusammen beten. Mein himmlischer Vater, ich komme zu dir und ich bin dir ganz, ganz herzlich dankbar für deine unendliche Liebe zu uns Menschen. Danke dir, dass du uns das größte Geschenk und die Begnadigung in Jesus Christus geschenkt hast, Herr. Danke dir, dass ich das im Glauben annehmen durfte, Herr, und dass ich frei bin. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jedem, der diesen Willen hat und der dieses Geschenk angenommen hat, wirklich ja, nahe bist, in Segen ist, Herr, in dem, dass wir lernen zu glauben, wie die Schrift es lehrt und wirklich nicht zu sündigen. Segne uns bitte in dem, Herr. Geh uns in deinem Geist nachher in unserem im Nachdenken, wo wir ja, über den Gottesdienst, über die Predigt, über das, was heute gewesen ist, nachsinnen, nachdenken werden. Herr, begleite uns darin, dass das wirklich auch Veränderung bewirken kann in unserem Leben. Wir möchten dich für alles loben und preisen, Herr Jesus Christus. Amen.